Mein Motto, was ich mir überlegt habe, ist, es kommt schon gut.
Wir haben eine neue Bundesliga-Folge am Start. Diesmal zieht es uns in den hohen Norden, und zwar nach Hamburg. Um ganz genau zu sein, sprechen wir mit der Kapitänin der Rothosinnen. Kleiner Scherz, aber ihr checkt schon. Wir hören aus erster Hand heute, wie man harmonieliebend und gleichzeitig Kapitänin einer Bundesligamannschaft sein kann. Wie es war, gemeinsam mit den Männern die historische Aufstiegsfeier am Hamburger Rathaus zu erleben, wie sich die Situation für die HSV-Frauen im Verein immer weiter zu verbessern scheint und was das Geheimnis für erfolgreiche Spiele ist. Eine Folge, die euch hinter die Kulissen des HSV und der Frauen-Bundesliga nimmt. Ganz viel Spaß, hier ist für euch Pauline Machtens. Also du bist einfach grundoptimistisch und man kann dich nicht erschüttern.
So soll es sein, genau.
Ja, klappt es auch ganz gut, wenn es mal wackelig wird bei dir?
Ja, also natürlich, ich glaube jetzt vor allem in dieser Saison gibt es natürlich auch Momente, wo man an sich selber zweifelt, irgendwie an der ganzen Situation. Aber doch, ich glaube, ich kriege das ganz gut hin, dass ich dann doch irgendwie das Positive draus versuche zu ziehen. Und ja, ich glaube, was anderes bleibt auch gar nichts übrig. Klar, man hat viele Niederlagen, so, die man wegstecken muss, aber man muss halt weitermachen. Es nützt nichts und ja, ich glaube, das Motto passt ganz gut.
Ja, stimmt, klar. Also man muss weitermachen. Die Frage ist ja aber immer ein bisschen, wie trägt man sich dabei und wie schwer macht man es sich selbst oder nicht? Und wenn man das eben hinkriegt, so positiv zu sehen wie du, das ist schon viel.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, es gibt natürlich Momente, wo man das nicht so gut hinbekommt, wo man dann sich so ein bisschen ja in der Negativität dann, ich sag mal, nicht verliert, aber schon irgendwie auch da ist dann schwierig, ist rauszukommen. Aber mir tut das immer ganz gut, wenn ich dann mit anderen Leuten, die nicht so in der Fußballbubble sind, also zum Beispiel meine Eltern oder auch meine Mitbewohnerin, die ist nicht bei uns in der Mannschaft, wenn ich mit der einfach darüber rede, was mich beschäftigt, und dann kriegt man nochmal so eine andere Perspektive rein und merkt dann, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht selber denkt.
Sag mal, habt ihr beim HSV eigentlich auch eine Teampsychologin oder einen Teampsychologen?
Ja, genau. Wir hatten Anfang der Saison haben wir eine bekommen, die vorher bei den Männern war. Die war dann, ist dann aber schwanger geworden und hat dann bis zum Mutterschutz noch bei uns gearbeitet. Und als sie dann, dann ausgeschieden ist, weil es kurz vor bis zur Geburt kam, haben wir eine neue bekommen und die ist jetzt auch bei uns dabei und ich glaube, das hilft schon sehr.
Wie regelt ihr das? Könnt ihr da immer euch melden, wenn ihr einen Bedarf habt, oder gibt es auch da mal eine Session, wo alle immer dabei sind, wo vielleicht einfach bestimmte Sachen vorgestellt werden oder so? Wie kann man sich da so eine Zusammenarbeit vorstellen?
Genau, eigentlich alles, was einen bedrückt, kann man mit ihr einzeln besprechen. Sie ist dann aber auch manchmal bei Mannschaftsbesprechungen dabei, macht so Workshops, wenn sie mal das Gefühl hat, dass wir vielleicht irgendwie was als gesamtes Team brauchen. Dann mit Gesprächen mit Trainern ist sie manchmal dabei, mit den Trainern spricht sie, glaube ich, auch. Also sie hat da schon viel zu tun, glaube ich. Aber ja, ich glaube, uns allen tut das gut, dass man nochmal so eine neutrale Person auch hat, mit der man dann immer wieder sich auch austauschen kann, die nochmal so einen anderen Blickwinkel hat auf alles. Und ja, ich glaube, uns tut das ganz gut.
Ja, und vielleicht auch, dass man da so einen kleinen, also keine Hürde hat, ne? Sondern dass man einfach jemanden kennt, der ist eh die ganze Zeit dabei,
wenn man was braucht. Ja, der so die Situation auch irgendwie dann nochmal gut einschätzen kann, weil sie halt immer dabei ist, so dieses heimliche Ohr überall hat, Sachen mitbekommt, mit vielen Einzelnen spricht, die dann vielleicht Probleme mit der gleichen Sache haben. Genau, sie kann da, glaube ich, das ganz gut so wegmoderieren.
So, Pauli, und apropos wegmoderieren, wir gehen jetzt mal zu dem nächsten Schritt hier über. In meinem Podcast, in unserem Podcast, du bist jetzt auch offiziell ein Team-Member, by the way, dürfen sich meine Gäste immer einmal zu Beginn der Folge selber vorstellen. Und
Okay.
als Richtlinie helfe ich da immer gerne so ein bisschen nach. Kannst dich ja mal an so eine FIFA-Karte wenden oder vielleicht an so ein Quartett-Ding, so ein Steckbrief. Was müssen wir, was müssen alle deine neuen Team-Members über Pauli Machtens wissen?
Okay, ja, puh, schwierig, wenn man mich gar nicht kennt. Ich glaube, so das Erste, was man vielleicht wissen sollte, ist, ja, ich würde sagen, ich bin eine sehr empathische Person, sehr harmoniebedürftig. Also ich mag Konflikte leider gar nicht. Da bin ich, glaube ich, kann man, glaube ich, auch noch viel lernen, dass es manchmal auch notwendig ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass ich ja immer irgendwie darauf achte, mich mit meinen Mitmenschen gut zu verstehen, dass sich alle wohlfühlen in ihrer Situation oder in ihrem Alltag. Ja, ich würde auch sagen, ich bin sehr humorvoll. Also ich mag es zu lachen oder Witze zu reißen. Genau, ich glaube, das ist so erstmal so das Wichtigste über mich zu wissen.
Also ich finde relativ wichtig, wäre jetzt auch noch zu sagen, dass du die Kapitänin der HSV-Frauen bist, dass du Profi-Fußballerin in der ersten Bundesliga bist. Kann man schon auch noch mit darauf nehmen, oder?
Ja, könnte man auch noch mit reinnehmen, das stimmt.
Ja, und lass uns doch da mal ein bisschen reingehen. Du sagst, du bist sehr harmoniebedürftig und ja, konfliktscheu, habe ich jetzt rausgemacht, wenn man es umdreht. Als Kapitänin von so einer Mannschaft, dann ist es ja vielleicht schon ein guter Skill oder wichtig, auch mal in Konflikte reingehen zu können, auf dem Platz mit dem Schiedsrichter, auch nicht verkehrt. Wie passt das zusammen?
Ja, ich glaube, man kann das noch ein bisschen unterscheiden. Auf dem Platz ist noch mal was anderes. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bekannt dafür bin, viel zu diskutieren, aber ich glaube, Schiedsrichterinnen haben schon nicht so viel Spaß mit mir, weil ich aber bei jeder Situation noch mal versuche, was rauszuholen. Aber ja, das stimmt schon. Also ich habe jetzt vor allem auch, glaube ich, dieses Jahr gelernt, dass es auch nicht immer gut ist, wenn man, ja, man kann halt nicht immer nur Harmonie in einer Mannschaft oder im Umfeld haben. Und manchmal muss man halt auch einfach mal auf den Tisch hauen oder Sachen ansprechen, die halt nicht so angenehm sind. Vor allem, weil Leute ja auch Feedback haben möchten, was ja auch nicht nur positiv ist. Ich glaube, das war so das Größte, was ich jetzt gelernt habe oder was ich auch immer noch lernen muss. Ja, aber irgendwie kriegt man das, glaube ich, auch ganz gut hin.
Wie gehst du dann damit um? Persönlich kann ich mich damit auch schon gut identifizieren. Konflikte sind auch nicht so mein Lieblingstanzbereich.
Ja.
Aber so wie du sagst, ich bin ja auch selbstständig, das heißt, ich muss eh alles selber machen die ganze Zeit. Das stresst mich dann aber schon. Und ich merke, wenn irgendwie ein größeres Thema ansteht, wo man eben den Konflikt nicht vermeiden kann, wo das schon klar ist, das trage ich richtig mit mir. Auch dann, je nachdem, wie weit das im Vorfeld schon klar ist, trage ich mit mir rum und das nimmt mich dann auch schon ein. Wie handelst du das, damit ja, das vielleicht für dich nicht ganz so holistisch zum Thema wird wie für mich?
Ja, ich glaube auch so am Anfang der Saison war das nochmal ein größeres Thema als jetzt mittlerweile. Also da habe ich dann schon auch jedes Mal, wenn ich wusste, oh, jetzt steht irgendwie wieder ein Gespräch an oder so, war ich schon so, okay, ja, wie machst du das jetzt genau? Also da habe ich mir schon genau überlegt, wie ich es angehen möchte. Aber jetzt so mittlerweile, glaube ich, kriege ich das auch so spontaner ganz gut hin. Also dass man ja dann irgendwie besser damit umgehen kann, wenn man auch mal was Negatives ansprechen muss. Ich muss dazu sagen, ich versuche natürlich immer noch, man kann es ja auch gut verpacken. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie auf den Tisch hauen und Leute anschreien, sondern man kann
das
ja seine
stimmt.
Emotionen auch so ein bisschen rausnehmen und das so ein bisschen ja, neutraler betrachten. War klar, also wenn Konflikte entstehen, dann ist es schon auch, ja, dass man da erstmal auch am besten nochmal eine Nacht drüber schläft und dann die Emotionen so wegpacken kann. Aber man hat, also ich kann da auf jeden Fall viel lernen noch.
Und jetzt haben wir das über dich schon herausgefunden und dass das auch in deine Arbeit als Kapitänin natürlich einfließt. Was für eine Kapitänin möchtest du denn sein? Als das klar wurde, ich glaube 23?
Ja.
Seit 23 bist du mit der Binde unterwegs. Was hat das für dich bedeutet? Wie hast du dich da mit diesem Amt und ja auch mit der Verantwortung auseinandergesetzt? Wofür willst du stehen?
Ja, ich glaube schon, ich möchte immer noch dafür stehen, dass ich quasi so das Sprachrohr der Mannschaft bin und das, der Trainer aber auch. Also, dass ich nicht nur ja, irgendwie die Mannschaft vertrete, sondern natürlich auch mit den Trainern rede und das dann vielleicht in die Mannschaft tragen kann, nochmal so die andere Perspektive. Aber grundsätzlich ist es mir schon wichtig, alle zu vertreten. Also, dass ich alle höre, ja, wie geht es den einzelnen Leuten, dass sich da niemand irgendwie, ja, übergangen fühlt. Ja, also so das, aber natürlich auch trotzdem auf dem Platz, vor allem auch, aber auch neben dem Platz ein bisschen voranzugehen. Also, ja, dass man schon irgendwie so ein bisschen Vorbildfunktion hat. Aber gleichzeitig will ich jetzt auch nicht so alleine das Gefühl haben, ja, ich entscheide jetzt hier auf jeden Fall, alle müssen nach meiner Pfeife tanzen. Ich mache das schon gerne auch mit mehreren Leuten gemeinsam und das ja, helfen mir natürlich auch viele im Team, die mich da so ein bisschen unterstützen.
Wie ist das bei euch aufgebaut? Habt ihr auch so einen Mannschaftsrat zum Beispiel oder so? Manchmal gibt es ja auch noch so einzelne Bereiche, die irgendwie nochmal mit jemand anderem besetzt sind.
Ja, wir haben also die Sportpsychologin, die vorher da war, die hat so eine Leadership-Gruppe eingeführt bei uns. Also das geht so ein bisschen weg von dem klassischen Mannschaftsrat. Also das sind, ich glaube, wir sind zu 8 oder zu 9 sogar. Also
Ach, viele.
mehr als in einer normalen Mannschaftsratgruppe. Und da soll es halt darum gehen, dass jeder Mannschaftsteil irgendwie vertreten ist, dass man alle Meinungen so ein bisschen ja, mit reinbringen kann. Und dass wir uns ja eigentlich ist es meistens einmal pro Woche zusammensetzen mit der Sportpsychologin dann und über Themen sprechen, die da gut funktioniert haben, die nicht gut funktioniert haben, was man den Trainern irgendwie feedbacken kann. Und ja, bisher haben wir das eigentlich also wirklich auch durchgezogen jede Woche. Bin ich selbst überrascht, dass wir das so diszipliniert gemacht haben. Aber genau, also das klappt eigentlich ganz gut, weil man halt so ein bisschen von dieser klassischen Mannschaftsratgruppe so ein bisschen weggeht.
Also, ich habe jetzt gerade noch mal einen Artikel gelesen, der heute ganz frisch rauskam. Wir zeichnen hier am Donnerstag, den 19.02. auf. Vielleicht gleich noch mal wichtig, weil wir auf Spiele in der Zukunft zu sprechen kommen. Und da hat euer Vorstand, Dr. Erik Huber, auch noch mal so ganz betont gesagt, wie wichtig ihm der Frauenfußball ist und wie wichtig ihm das ist, zu investieren in euch, in die Infrastruktur. Deswegen überrascht mich das jetzt eigentlich nicht, dass ihr gut organisiert seid und euch auch regelmäßig einmal in der Woche trefft.
Ja, man muss schon sagen, so die Unterstützung vom HSV, vom ganzen Verein, ist schon immens. Also da wird schon sehr viel getan. Ich weiß nicht, als ich hier angekommen bin, das war 2000, das ist meine dritte Saison, 2022, ich weiß gerade nicht genau. Da haben wir dann ja natürlich einen Unterschied noch trainiert, hatten aber ja, so eine Mini-Kabine. Ich will es natürlich auch nicht runterreden, so, aber im Vergleich halt zu, was wir jetzt hier haben, da war ich dann noch, habe dann gefragt, ja, wie machen wir das dann mit der Wäsche? Bringe ich die dann einfach, also können wir die einfach hier waschen? Und dann war er so, ja, nee, eigentlich muss sie jeder alleine zu Hause waschen. Genau, da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan. Jetzt hier nach jedem Training können wir in der Kant oder in der HSV-Küche dürfen wir uns was zu essen holen. Wäsche wird natürlich auch gemacht.
Ja,
Also da
geil.
sind wir, glaube ich, jetzt mittlerweile ganz schön verwöhnt fast. Ja, also hat sich sehr viel getan in den letzten 3 Jahren. Und ich glaube, so die Unterstützung ist noch nicht am Ende. Also da ist noch viel geplant mit uns und ich glaube, wir freuen uns da sehr drauf.
Wie witzig, dass du das mit der Wäsche sagst. Ich habe dich natürlich auch noch mal ein bisschen durchgestalkt und
Ja.
tatsächlich gesehen, dass einige Schritte oder du einige Schritte gemacht hast, die ich gerne für mich gemacht hätte. Du kamst ja aus den USA, du hast in Syracuse studiert und da eben ja fast als Profi. Man ist natürlich Student Athlete, aber wie sagt man, die Conditions sind total professionell, deswegen da wurde bestimmt deine Wäsche gewaschen.
Ja.
Das kriegt man eben am College so anders hin. Wie war für dich da der Unterschied?
ja, also von den Bedingungen war es gar nicht jetzt so extrem. Also klar, die Wäsche wurde auch in den USA gewaschen. Ja, das war dann erstmal eine Umstellung. Beziehungsweise wurde ja dann gemacht, als ich gefragt habe. Ich glaube, die größte Umstellung war, dass ich dann, weil in den USA lebt man ja so sehr familiär, weil alle ja aus ihrem Zuhause weg ziehen und man wohnt so Tür an Tür, man hat ja dann diese Dorms auch oder diese Apartments, wo man halt wirklich sehr nah aneinander wohnt und eigentlich keine Sekunde hat, wo man irgendwie alleine ist. Und das war dann, so als ich nach Hamburg gekommen bin, glaube ich, so das Größte, weil man halt dadurch, dass Hamburg viel größer ist, wohnt man natürlich ein bisschen weiter auseinander und hat dieses krasse Familiäre nicht mehr so extrem wie in den USA. Also man hat natürlich durch die Mannschaft und so ist, man hat man direkt irgendwie auch Kontakte, die man ja hat und Freunde, die man auch direkt findet. Aber dass ich da mal auf meinem Zimmer saß und für mich alleine war, das war irgendwie erstmal eine Umstellung. Und ja, ich glaube, das war so das, worauf ich mich erstmal am meisten einstellen musste.
Eigentlich ja dann aber der perfekte Mittelweg für dich, oder? Du bist ja gebürtige Hannoveranerin, das ist nicht weit von Hamburg entfernt. Du hast direkt den Schritt in eine mega gute Mannschaft gefunden, die dann ja auch Doppelaufstieg, den historischen Aufstieg geschafft hat. Also für dich ist das schon einiges echt ziemlich nice zusammengekommen, oder nicht?
Ja, ich glaube, da passt dann auch dieses Motto, dass es irgendwie halt schon ja, gut kommt, weil ich muss sagen, es war ein großer Zufall, dass ich zum HSV gekommen bin, weil das über Nina Brüggemann, meine ehemalige Mitspielerin, auch aus Leverkusen, meine Familie wohnt mittlerweile auch in Leverkusen, die hat den Kontakt hergestellt zum HSV und die hatten eigentlich auch schon mit dem Training begonnen und dann dachte ich, okay, ja, nee, das wird jetzt vielleicht doch nichts, aber dann kam es irgendwie halt dazu, dass ich doch noch nach Hamburg kommen konnte und was wir jetzt hier erlebt haben, also das ist unglaublich, was für Momente, es fing an schon mit dem St. Pauli-Spiel vor 19.000 Leuten, das habe ich mitgenommen, dann der Aufstieg, also ich glaube, da gibt es nicht viele Sportlerinnen, die sowas schon mal erlebt haben und ich, ja, durfte das erleben und durfte da zum Beispiel auch auf dem Bus durch Hamburg fahren vor 90.000 Leuten, also das ist surreal und ich bin sehr froh, dass das irgendwie alles funktioniert hat mit dem HSV.
Ja, und was du natürlich auch noch jetzt außen vor gelassen hast, ist dieses Rekordspiel im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen.
Ja, das auch noch.
57.000 Leute im Volksparkstadion. Wie seid ihr mit diesen ja großen Dingern nacheinander in der Mannschaft umgegangen? Du hast gesagt, klar, und ich glaube, ich ordne das richtig ein, wenn ich jetzt sage, ihr seid nicht mehr so die Familie, wie man im College ist. Im College ist man komplett auf sich gestellt. Wie gesagt, man wohnt in seinem Dorm. Man arbeitet eigentlich nur für den Sport und hat keine Zeit für was anderes. Und so in einem Profi-Bundesliga-Alltag hat ja jeder trotzdem noch irgendwie seine Privatsphäre, sein Privatleben. Aber wie seid ihr als Mannschaft drauf? Wie würdest du den Team-Spirit und den Team-Charakter beschreiben?
Ja, ich meine, also letzte Saison, das war natürlich schon ja, einfach krass, wenn man von Highlight zu Highlight gesprungen ist und das irgendwie dann natürlich mit den Leuten geteilt hat. Und dadurch ja automatisch entsteht einfach so eine Verbundenheit, weil man halt so extreme Erlebnisse zusammen erlebt hat. Jetzt für die neue Saison sind natürlich viele neue dazugekommen, die das nicht erlebt haben, nur quasi von Erzählungen oder aus dem Fernsehen gesehen haben. Aber ich würde schon sagen, ja, jetzt sind halt andere Erlebnisse, die zusammenschweißen, eher natürlich dann die Niederlagen, aber das bringt einen trotzdem zusammen. Also klar knistert es dann auch mal, ja, in der besten Familie knistert es auch mal oder gibt es Streitigkeiten. Aber ich glaube, ja, dieses gemeinsame Wiederaufstehen nach ja nicht so schönen Erlebnissen, das schweißt auch nochmal zusammen. Und man sieht dann, glaube ich, am besten, wenn man halt gute Erlebnisse hat, wie zum Beispiel das Hoffenheim-Spiel, dass wir doch auch ja, eine sehr natürlich tolle Mannschaft sind und die positiven Erlebnisse zeigen das dann auch noch mal deutlicher.
Ihr seid gerade 9. in der Tabelle von 12 Teams in der ersten Bundesliga. Gerade nach diesem tollen, das 4:0 war es gegen Hoffenheim, ne?
Ja.
Yeah, dann bist du stolz, sehr gut. Fühlt sich das ja eben wieder wie so ein kleiner Aufschwung an. Ihr seid ja sehr so euphorisch, kann man sagen, zu dieser Sondertrikot-Veranstaltung gekommen, wo wir uns kurz gesehen haben. Wie bewertet ihr als Team, wie bewertest du als Captain gerade eure Tabellenposition? Und was ist euer Ziel? Wo soll es noch hingehen?
Ja, ich glaube, wir hatten uns schon am Anfang der Saison vorgestellt, dass wir ein bisschen mehr Siege noch einfahren, vor allem in der Hinrunde. Wir sind ja sehr gut in die Saison gestartet und hatten dann so eine Phase, wo wir einfach ja, ich weiß nicht, von Niederlage zu Niederlage gesprungen sind und da rauszukommen, vor allem mit so einem so jungen Team, ist schon eine große Aufgabe. Wir haben halt oft so Momente in den Spielen gehabt, wo wir gezeigt haben, was wir können, aber zu wenig. Und ja, jetzt am Sonntag war wirklich das erste Spiel, wo wir 90 Minuten lang überzeugt haben. Und ich glaube, das war am schönsten einfach für uns selber, dass wir uns so beweisen konnten, ja, wir können es auf jeden Fall, wir können es doch, weil natürlich viel negative Kommentare auch kommen, so von außerhalb. Das lassen wir natürlich oder versuchen wir nicht so an uns ranzulassen, aber es ist schon, man kriegt das natürlich mit. Und ja, ich glaube, das Spiel war schon sehr, sehr wichtig, dass vor allem auch gegen einen so einen guten Gegner mal zeigen zu können. Und ja, jetzt heißt es einfach, das mitzunehmen für Samstag, vor allem für das Derby. Also ich glaube, grundsätzlich ist es wieder eine ähnliche Situation wie gegen Hoffenheim. Bremen spielt da schon eine sehr, sehr gute Saison dieses Jahr und spielt oben mit. Und wir sind natürlich die immer noch die Underdogs. Und aber diese Rolle nehmen wir eigentlich ganz gerne an, weil wir uns, ja, es tut uns gut, wenn wir so ein bisschen frei aufspielen können und uns nicht so viel Druck machen bei vermeintlichen Spielen, wo wir unbedingt punkten müssen.
Stichwort Druck. Wie gehst du damit um? Vor allem, wenn du jetzt sagst, wir sind gut in die Saison gestartet, dann viele Pleiten auch eingefahren. Oder wir sagen, okay, und auf einmal spielen wir dann vor ausverkauftem Haus hier und 57.000 Leute gucken zu. Wie passt du auf, dass du in deinem Flow bist, wie als Kapitän? Vielleicht holst du auch die Mannschaft nochmal zusammen, dass man eben frei aufspielt und nicht irgendwo mit der Birne woanders ist.
Ja, ich persönlich, ich versuche einfach nicht so viel darüber nachzudenken oder das nicht so an mich ranzulassen im Vorfeld vor einem Spiel. Klar, man redet drüber, man weiß es eigentlich auch, zum Beispiel, wenn jetzt wichtige Spiele anstehen, aber dass man einfach so ein bisschen versucht, sich abzulenken und einem sich bewusst zu machen, klar, es ist ein wichtiges Spiel, aber es ist auch kein Finale, so, es ist nicht all in, das Spiel gewinnen wir, verlieren wir und dann ist alles entschieden danach. Und jetzt vorm Spiel zum Beispiel versuche ich das dann ja auch so ein bisschen in die Mannschaft mit reinzutragen, dass wir halt, wir hören ja dann natürlich auch immer Musik vorm Spiel und das.
Ich habe schon gehört, du bist der DJ, die DJ.
Ja, ein paar, das sind mittlerweile, glaube ich, relativ viele. Aber
DJ in die Leadership-Gruppe.
Genau, Leadership-Gruppe. Das teilt sich so ein bisschen auf, je nachdem, wer mal Bock hat irgendwie oder es so fühlt, welche Musik gerade gespielt werden soll. Genau, also dass man vor dem Spiel einfach mal dann also mitsingen, mittanzt, so ein bisschen diese Nervosität rausbekommt, andere zum Tanzen animieren. Natürlich gibt es manche, die das nicht so gerne wollen, aber manche, die brauchen das vielleicht auch. Ja, da einfach so diese Lockerheit reinzubringen und ich glaube, am Sonntag haben wir auch tatsächlich relativ viel getanzt vorm Spiel.
Es war
ein gutes Omen.
Hat sich also bewährt, ja.
Ja, also da muss ich sagen, ist mir besonders in Erinnerung geblieben und ich glaube, das müssen wir dann am Samstag auch vorführen.
Wird jetzt eventuell das fest installierte neue Pre-Game-Ritual?
Ja, ich glaube, das muss jetzt einfach, weil hat sich ja bewährt.
Bremen ist das eine oder die eine nächste Aufgabe, die ihr vor der Brust habt, das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den FC Bayern zu Hause. Das wird das nächste Ding. Wie freut ihr euch darauf? Was sind so Gedanken, was sind Themen, die ihr da in der Mannschaft habt vor diesem, ja, das ist ein Finale, wenn man ehrlich ist.
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, wir haben jetzt im Team oder ich persönlich habe noch gar nicht viel über das Bayern-Spiel nachgedacht, weil wir haben ja dann auch die Länderspielpause dazwischen. Jetzt steht wirklich einfach erstmal Bremen vor der Tür und wir haben da schon auch noch ja, was gut zu machen aus dem Hinspiel. Das wollen wir auf jeden Fall nicht auf uns sitzen lassen. Und dann tut es, glaube ich, auch ganz gut, dass wir nochmal die anderthalb, zwei Wochen Pause haben und dann konzentrieren wir uns dann nochmal sondiert nochmal auf Bayern.
Sehr gut. Und wir, liebe Pauli, konzentrieren uns jetzt mal hier auf die zweite Runde in unserem Podcast. Ich habe hier drei Bubbles, bisschen DFB-Pokal-Auslosungs-Style.
Ja.
Du darfst dir eine nach der anderen aussuchen. Wir wissen beide nicht, was in welcher drin ist. Und so bestimmst du jetzt die Reihenfolge unserer nächsten Themen. Womit fangen wir an?
Soll ich einmal die Mitte sagen erstmal, oder?
Dann nehmen wir die Mitte.
Okay, nehmen wir die Mitte.
Zum Beispiel.
Bin gespannt jetzt.
Wir haben als erstes den Einwurf. Okay. Das ist das Thema, das du uns mitgebracht hast. Worüber möchtest du, liebe Pauli, in unserem Einwurf sprechen?
Ja, ich habe mir gedacht, wir reden ja sehr viel über Fußball. Und deswegen machen wir jetzt vielleicht einfach mal was, was nicht so viel mit Fußball zu tun hat. Und zwar, ich koche sehr gerne.
Martha Stewart. Wow.
Genau, also vielleicht einfach was ich gerne so im Alltag dann mal mache, abends irgendwie zu Hause, um den Kopf so ein bisschen frei zu bekommen. Ja, einfach irgendwie gerne drauf loskochen.
Machst du ohne Rezept?
Nee, das nicht. So krass bin ich jetzt da. Bin ich noch nicht.
Ja, ich dachte, weil du sagst, einfach mal drauf loskochen.
Ja,
das
nee.
Klang für mich so.
Also ich glaube, ich habe immer so Rezepte da, aber dann wird sich dann schon so ein bisschen dann bin auch ein bisschen gefreestylt und dann mache ich so mein eigenes Ding. Ich habe zu Weihnachten tatsächlich auch so ein nicht ein Thermomix, aber so eine,
ich wollte gerade sagen, ein Thermomix.
So eine Fake-Version von Thermomix von Lidl. Der ist ein bisschen günstigere Variante. Der heißt Monsieur Cousine. aber der ist eigentlich genauso gut, würde ich sagen, wie der Thermomix. Und ich muss sagen, seitdem habe ich mein Kochlevel noch mal gesteigert. Ja.
Dein Kochgame auf die nächste Stufe gehoben. Mhm. Was sind so deine liebsten Rezepte oder hast du eine Richtung? Monsieur Cuisine wahrscheinlich, bist du jetzt Französisch?
Das nicht. Dadurch, dass man halt dieses Gerät jetzt zu Hause stehen hat, kann man da nochmal ganz viele andere Dinge machen, die man vorher jetzt nicht so oft gemacht hat. Zum Beispiel habe ich jetzt schon einige Male Suppen gekocht. Die sind ja sonst immer ganz schön, ist ein Pain auf jeden Fall, so Suppen mit einem normalen, sowas besitze ich auch gar nicht, so einen Stampfer. Genau, das habe ich relativ häufig gemacht. Dann so Büchermüsli. Auch sehr stark, also dass man das dann halt abends vorbereitet, in den Kühlschrank stellt und dann hat man ein paar Tage zum Frühstück. So Büchermüsli sehr stark. Ingwer-Shots waren in den letzten 2 Wochen auch ganz oben dabei, weil...
Habe ich noch nie gemacht?
Noch nie, also so für die Erkältungswelle auf jeden Fall ein Must-Have. Und sonst kann man wirklich alles machen. Eier kochen, bis Lasagne, also klar, dann halt die Soße für die Lasagne. Aber es erleichtert schon sehr viel und war ein gutes Geschenk bei meiner Mutter, muss ich noch mal sagen.
Shoutouts, Mama macht uns.
Ja.
Bist du dann so, kochen jeden Abend? Also Müsli bereitest du vor Frühstück, weil das ist so mein Ding. Ich muss immer essen, wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger habe, kann ich nicht mehr kochen.
Mhm. Ja, dadurch, dass wir jetzt halt hier nach dem Training mittags immer Essen bekommen, da habe ich dann ein bisschen mehr Energie, auch mal was Aufwendigeres zu machen, weil ich halt nicht so diesen extremen Hunger habe, weil es dann nicht unbedingt so schnell gehen muss. Aber das Zweite aber ist natürlich auch, dass man halt nicht so großen Hunger hat und dann manchmal auch halt gar keine Lust hat zu kochen, weil man halt denkt, man hat schon richtig gegessen. Aber ich mache das dann schon so zum also 16, 17 Uhr dann fürs Abendessen einfach nochmal was machen. Ja,
ist gut.
Aber es reicht dann auch meistens für 2-3 Tage, weil jetzt jeden Tag kochen muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Also ich suche mir dann schon was aus, was man irgendwie dann auch ein paar Tage essen kann, weil... Dafür reicht dann die Energie. Für jeden Tag kochen, dafür reicht es dann doch nicht.
Ja, same. Naja, anyways. Bist du so vegetarisch oder vegan oder Fisch-Pesketarier, sowas?
Ja, also ich esse Fisch, aber eigentlich, also Fleisch esse ich kaum oder gar nicht. Also jetzt selber mir Fleisch zubereiten würde ich nicht. Wenn es dann mal Fleisch gibt, dann ist es jetzt auch kein Weltuntergang. Aber grundsätzlich versuche ich irgendwie beim Fisch zu bleiben. Und gibt ja schon sehr, sehr viele Alternativen auch mittlerweile, die man da irgendwie nehmen kann.
Voll.
Ja.
Und vor allem einfach viele geile Gemüsesorten.
Genau, das auf jeden
Fall. Also, 2 Kategorien haben wir noch, Pauli. Womit machen wir weiter?
Ja, dann die gerne in deiner rechten Hand.
Die untere?
Ja, genau.
Da haben wir das Shootout. Das ist eine Schnellfragenrunde, die ich vorbereitet habe. Ich muss sie eigentlich mal irgendwie umformulieren, weil es ist nie eine Schnellfragenrunde. Ich möchte dann natürlich immer noch wissen, warum du dich für die Antworten entscheidest. Also nimm dir Zeit, aber ein paar kurze random Fragen habe ich jetzt nochmal für dich.
Okay, bin ich mal gespannt.
Was entspricht eher deinem Charakter? Emotionen zeigen oder cool bleiben?
Cool bleiben. Ja? Ich glaube, dass, ich meine, auf dem Platz auch mal Emotionen zeigen. Sehr, sehr gerne. Beziehungsweise
bist du ein Pöbler auf dem Platz? Weil ich schon. Ich war mal ein bisschen Pöbler auf dem Platz.
Ich glaube, so
schon immer alles sehr gut.
Ja, doch. Also wenn mal, ist so mein Ding ein bisschen, wenn der Gegner so einen richtig schlechten Schuss raushaut oder so einen richtig schlechten Freistoß, dann jubel ich so ein bisschen und sage, Wahnsinn, Schuss oder so. aber jetzt, ich diskutiere viel. Aber ich würde sagen, jetzt so ein Pöbler bin ich nicht unbedingt. Genau.
Du bist ganz konstruktiv.
Ganz genau. Ich gebe dann direkt Feedback auf den Platz und dann soll das dann auch direkt besser gemacht werden. aber so
optimal.
Neben dem Platz cool bleiben. Also ich glaube, klar, man zeigt dann auch mal Emotionen, aber ich versuche eigentlich immer so ein bisschen die ruhige Person zu sein, die irgendwie Argumente liefert, warum irgendwie was vielleicht doch nicht ganz so schlimm ist, wie man erstmal denkt. Oder auch wenn Leute mich nach Rat fragen, dann versuche ich immer so ein bisschen die sachliche Perspektive zu nehmen. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, woran ich mich so ein bisschen hangel, wenn ich irgendwie Probleme habe, dass ich immer versuche, dann nochmal die andere Seite zu betrachten oder halt, ja, jetzt nicht eine Pro-Kontra-Liste schreiben, aber das halt so ein bisschen sachlicher zu betrachten, ja.
Die nächste Frage hast du uns eigentlich jetzt schon vorweggenommen. Die lautet nämlich, eher stille Vorbereitung oder laute Musik vorm Spiel?
Ja, das ist dann doch die sehr laute Musik vorm
Spiel.
Ja,
hatten wir schon.
Und auch das Tanzen. Also das ist schon, ich glaube auch, vielleicht ist es so ein bisschen durch die USA gekommen, weil da wird wirklich vorm Spiel extrem getanzt
Gas
und
geben.
Gesungen. Also da wird auf den Tischen getanzt und da werden irgendwie Choreografien, wird im Kreis getanzt, da muss immer jemand in die Mitte und so. Also das ist wirklich sehr extrem. Das muss es dann vielleicht auch nicht immer sein, aber ja doch, laute Musik und Tanzen ist schon wichtig.
Verstehe, verstehe. Hast du ein Lieblingsgenre oder so? Ich habe gehört, wenn DJ Pauli dran ist, dann gibt es schon eher Paulis allerlei. Also einmal quer durch, aber wie ist so das Thema allgemein?
Ja, ich würde sagen, doch schon so Popmusik. Also es muss jetzt nicht unbedingt die Schlagermusik oder die Ballermannmusik sein, die natürlich auch oft in der Kabine gespielt wird. Das spielen dann
funktioniert.
Eher,
ja,
es funktioniert.
Funktioniert auch.
Deswegen haben wir mehrere DJ-Leute, damit das alles auch vertreten ist. Wenn ich Musik spiele, dann ist es meistens eher die Popmusik, aber je nachdem, was für eine Stimmung gerade in der Kabine herrscht, dann wird dann auch mal umdisponiert und dann kommen auch nochmal die Ballermann-Hits oder so, aber das hört man von mir eigentlich eher selten.
Welcher Song hat am besten gezündet vor Hoffenheim?
Oh, vor Hoffenheim. Ja,
hey, das war erst jetzt gerade, du weißt es
ja.
Ja,
ich muss sagen, wir hören immer, also wir hören meistens immer so Hausmusik vorm Spiel. Also dass dann so normale Hits dann nochmal so ein bisschen geremixed werden. Und deswegen, ich kann es dir leider gerade gar nicht sagen.
Enttäuscht, aber
ja,
in Ordnung.
Vielleicht kann ich das nochmal nachreichen.
Gerne, dann
okay.
Können wir es in die Shownotes packen.
Auch gut.
Auf einer Skala von 1 bis 10 ist man. Wie nervöser ist man vor einem Derby nochmal?
Boah, ja, das ist schon. Also, wenn man jetzt normal nervös, sagen wir, ist eine 6 und dann ist ein Derby, glaube ich, schon so eine 8 oder 9. Ich glaube einfach, wenn man weiß, wie viel da so hintersteckt, wie viel das vor allem den Fans bedeutet und wie viel halt so ein Derby-Sieg deutlich mehr wert gefühlt ist als so ein normaler Sieg.
Ja, und dann die HSV-Fans sind halt auch nice. Ich bin ja tatsächlich Investorin beim FC Viktoria Berlin, deswegen weiß ich aus erster Hand auch, wie stark euer Support in Berlin war. Die sind immer da und vor allem die Fans nehmen ja auch die Derbys richtig ernst.
Ja, ich glaube, das ist halt einfach ist so, dass so Derbys einfach für die Fans, ich glaube, da sind die fast wahrscheinlich nervöser als wir auf dem Spielfeld. Da wird einfach, ja, das, ich glaube, das ist einfach so das Herz, was da blutet, wenn man dann die Bremer Fans jubeln sehen würde. Das möchte keiner. Und ich glaube, das hat jetzt auch einmal in der Saison, beziehungsweise noch letzte Saison, ist ja furchtbar, dass wir zweimal schon verloren haben, da blutet das Herz, dass man das mit ansehen musste. Und deswegen, ja, wollen wir das auf jeden Fall auf unsere Seite drehen dann am Samstag.
Neue Chance übermorgen und dann hoffentlich richtig eingestimmt mit guter DJ-Leistung auch vorher.
Ja,
muss noch mal erzählen dann.
Müssen wir noch mal abstimmen, wer dann da die Musik machen soll. Aber normalerweise ist es
Druck auch wieder.
Ja, voll. Also da
kann man jetzt nicht irgendwas anmachen. Da
kann man schon viel falsch machen. Aber ja, nee, wir haben eigentlich vorm Spielen sind es meistens Wildern oder Svea, die Musik machen. Oder Inga hat sich jetzt auch ein paar Mal reingemogelt. Aber
beworben.
beworben, genau. Die machen aber, die leisten gute Arbeit.
Das ist doch sehr gut. Wie catchst du als Captain das Team eher vor dem Spiel? Mit einer motivierenden Kabinenansprache oder mehr durch gute Leistungen auf dem Platz als Vorbild?
Ja, ich glaube auch so eine Mischung ein bisschen. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so die geborene Rednerin. Also, ja klar, ich sag dann nochmal im Kreis dann natürlich was, aber da meine Reden, die sind dann meistens auch nicht so lang. Ich konzentriere oder fokussiere mich dann eher so auf das Wesentliche. Und dann glaube ich halt, was mir so am liebsten gefällt, dann auf dem Platz, klar, also so Vorbildfunktionen von der Leistung her versuchen, das auf den Platz zu bringen, aber auch halt dann dieses Pushen, nochmal persönlich irgendwie was sagen, nochmal ja, motivieren, loben, wenn irgendwie eine gute Aktion war, abklatschen, nochmal sagen, ja, weiß nicht, du kannst das, was weiß ich, irgendwie sowas, dass man das dann irgendwie auf dem Platz dann nochmal so zeigen kann.
Nochmal eine Skalafrage, 1 bis 10. Wie sehr nervt es dich und euch auch, wenn jemand den Klassiker sagt, Frauenfußball ist halt einfach schlechter?
Ja, ich glaube, das ist. Also, wenn jetzt eins richtig krass nerven ist und 10 gar nicht,
Nee,
dann.
10 ist richtig
Ah, zehn,
nervig.
ja, okay,
Ja,
machen
ja.
wir so, sorry.
Alles gut.
Dann, ja, ich würde sagen so eine 6, 7, aber grundsätzlich, wenn Leute das sagen, dann interessiert. Also, mich persönlich catcht das gar nicht mehr so richtig,
Ah, gut,
weil man das
ja,
so oft
schön.
hört oder gehört hat in der Vergangenheit, dass ich mir denke, ja. Wenn man es dann immer noch sagen möchte oder muss, dann soll man es halt sagen. Aber wenn man sich richtig mit dem Frauenfußball beschäftigt, dann sieht man auch, dass es irgendwie halt so eine Sportart oder ein Sport für sich selber ist. Und man muss es ja eigentlich gar nicht mit dem Männern, oder man sollte es gar nicht mit dem Männerfußball vergleichen, weil natürlich sind da diese körperlichen Unterschiede. Aber Frauenfußball hat natürlich auch noch viel mehr zu bieten als nur dieses Leistungstechnische. Und deswegen, ja. Interessiert mich das dann eigentlich grundsätzlich nicht mehr so, wenn Leute das sagen.
Wenn du sagst, Frauenfußball hat noch viel mehr zu bieten als nur das, die Leistung auf dem Platz, was meinst du damit? Was noch?
Ja, ich glaube einfach dieses Nahbare, was bei Männerfußball natürlich dadurch, dass es halt so viele Leute gibt, die das verfolgen oder die Aufmerksamkeit natürlich riesig ist, dann klar sind die Spieler nicht mehr so nahbar wie beim Frauenfußball. Das fängt ja schon dadurch an, dass halt, wenn 57.000 im Stadion sind oder 5.000, was ja immer noch eine tolle Menge ist bei uns im Stadion, dass man dann noch mal mehr Fotos machen kann oder die mehr Leute erreicht, mit denen man dann noch
Ja, das
mal,
stimmt.
weiß ich, auch mal nach dem Spiel noch mal was sprechen kann oder abklatschen oder so. Ich glaube, das ist schon etwas, was wir uns für immer behalten sollten, was aber, glaube ich, auch ja eigentlich gegeben ist im Frauenfußball, dadurch, dass man ja eben so nah dran ist. Und ja, ich glaube, so diese weniger Show als im Männerfußball. Das ist, glaube ich, auch vorhanden und das tut dem Frauenfußball, glaube ich, auch ganz gut.
Ja, ich hatte gelesen mit denen, ihr seid irgendwie im Schnitt knapp immer über 5000 Zuschauer bei euren Spielen. Damit seid ihr auch Top 5 in der Liga. Das ist natürlich mega. Und es gab natürlich dann auch immer wieder so ein bisschen, ja, wie Kritik oder so negative Kommentare halt, dass ihr im Volksparkstadion spielt, aber dann eben nur vor 5000 Zuschauern. Und das hatte Erik aber auch nochmal so schön gesagt in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, er hat geschrieben, wir haben da einen anderen Ansatz. Wir wollen, dass 11-jährige Mädchen in ihr Tagebuch schreiben, dass sie Fußballerinnen werden wollen, weil sie hier Lotta Wrede und Paulina Barths haben spielen sehen. Das ist es, was uns antreibt und kein Controlling der Zuschauerzahlen. Wir haben eine andere Herangehensweise. Das fand ich so toll.
Ja, ich glaube, ja, natürlich ist es, sieht es nicht so schön aus, wenn nur, in Anführungszeichen, 5.000 Leute im Stadion sind, wenn da noch so viel mehr Plätze wären. Aber ja, guckt man sich andere Standorte an, da ist es, glaube ich, ja, nicht vergleichbar, was bei uns da ins Stadion kommt. Also klar, wir haben, sind dann nur fünfter Platz, aber das liegt, glaube ich, auch nur daran, dass halt Bremen und Bayern und so diese Highlight-Spiele hatten, wo halt so viele da waren, die dann den Durchschnitt so hochschrauben. Ich glaube, dass es bei uns schon sehr besonders ist. Und wie gesagt, dadurch, dass wir halt dann auch nach dem Spiel meistens nochmal zu den Zuschauern hingehen und uns da so ein bisschen austauschen, Autogramme geben, Fotos machen, sind halt viele Kinder da und das ist aber auch sehr, sehr schön zu sehen, weil man so das Gefühl hat, man hat schon so eine, ja, Vorbildfunktion einfach.
Voll,
Die
ja.
Leute träumen davon, das zu erleben, was man selber schon erlebt hat und das muss man sich, glaube ich, auch öfter nochmal bewusst machen. Ich habe zum Beispiel letzte Woche auch bei einem Stützpunkttraining von der U12 von meiner
Süß.
Mitbewohnerin war ich und ja, also die, das war deren Traum, mal mit mir irgendwie da in der Halle ein bisschen zu kicken. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, wenn man
Ja,
sieht,
glaube ich.
was man in deren Sicht, was man erreicht hat. Und das muss man sich, glaube ich, auch noch mal öfter bewusst machen, was man eigentlich für einen Traum lebt.
Voll. Was habe ich hier noch? Hast du, außer der Musik natürlich, ein festes Pre-Game oder Pre-Match-Ritual, das dich in die Zone bringt?
Ja, genau, die Musik eigentlich, das ist so das Größte. Und ja, ich nehme meistens so einen Koffeinshot. Der muss immer dabei sein, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen wacher oder vielleicht auch ein bisschen aufgedreht. Ich glaube, manche nervt es dann auch, wie ich vor dem Spiel dann manchmal so rumturne. Aber sonst grundsätzlich habe ich eigentlich nichts. Also selbst Schuhe anziehen, Skimann schon als
links,
ja,
rechts,
links, rechts,
alles
rechts,
egal.
links, ist ganz egal. Genau, weil ich mir dann auch diese Lockerheit bewahren möchte. Und ich glaube, dadurch brauche ich diese Rituale gar nicht, weil sonst würde ich mich da so drauf fokussieren und dann wäre vielleicht dieses Freisein so ein bisschen weg.
Bist du ein Grübler? Denkst du zum Beispiel auch noch so über vergebene Chancen nachts im Bett nach?
Auf jeden Fall. Also ja, ich glaube, das ist auch eine Sache, die man noch ein bisschen lernen kann wahrscheinlich. Das kommt dann vielleicht ein bisschen mit der Erfahrung dann. Aber so nach dem Spiel fällt es mir schon sehr schwer zu schlafen. Also dadurch, dass ich wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch am Koffeinshot. Das kann natürlich auch sein, aber der kann leider nicht weg.
Wichtiger Faktor, da sagst du was, ja.
Aber ja, so nach dem Spiel, dass man dann noch mal ein paar Stunden wach liegt, weil man sich irgendwelche Sachen nochmal irgendwie im Kopf nochmal nachspielt, das auf jeden Fall. Und ich glaube, da macht es dann auch keinen Unterschied, ob man gewonnen hat oder verloren, sondern man hat das irgendwie alles nochmal, lässt das dann nochmal Revue passieren. Und ja, dadurch, dass wir halt auch immer viele Fans eigentlich da haben, das macht, glaube ich, auch nochmal was mit einem, dass man irgendwie sehr lange braucht, bis man so zur Ruhe kommt.
Aber das ist, glaube ich, eh sowieso, oder? Also ich, wenn ich zum Beispiel hier in München bei der Euroleague im Basketball, also der Champions League des Basketball sozusagen, bin ich Field Reporter und ich spiele ja nicht. Aber selbst da, wenn ich dann irgendwie um 11:30 oder so erst nach Hause komme, die Spiele haben späten Tip-Off, dann schlafe ich auch nicht. Aber das ist nochmal was anderes als grübeln.
Ja, das stimmt.
Machst du dich so fertig, wenn du so denkst, Mann, der Pass oder...
Ja,
die Hütte hätte es sein sollen oder so.
Ich glaube nicht ganz so schlimm, weil vielleicht ist es auch ganz gut, dass ich nicht ganz so oft vorm Tor auftauche, also nicht so oft irgendwie Chancen vergeben kann. Aber man denkt dann, ja doch, ich denke dann schon über irgendwelche Pässe nach, wo man dann im Kopf so nochmal so denkt, oh, warum hast du das gemacht? Ja doch, das sorgt, glaube ich, auch dafür, dass man dann noch ein bisschen länger wach ist.
Was ist deine beste Erinnerung an die Meisterfeier? An die Große. Da musst du noch eine auspacken für uns.
Ja, die Busfahrt. Also die Busfahrt durch Hamburg. Durfte ein Familienmitglied auch, oder eine Freundin oder Familie mit. Mein Bruder war dabei.
Ach, cool.
Und der hat, glaube ich, auch danach gesagt, das war das Coolste, was er in seinem Leben bisher erlebt hat. Und er ist auch, wie alt ist er jetzt, 29. Ja, das war wirklich das Krasseste und Coolste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, weil da saßen Leute auf den Schultern von anderen und haben geheult, weil sie uns vor Freude, weil sie uns gesehen haben und das irgendwie, weiß nicht, nicht glauben konnten, dass es jetzt passiert ist. Klar, da waren die Männer, haben natürlich auch einen größten Faktor genommen, aber wir sind halt ja vorne weggefahren und deswegen war einfach diese Freude, die man in den Gesichtern von den Leuten gesehen hat, das war echt wirklich krass und da werde ich, glaube ich, mein Leben lang auch von schwärmen noch.
Herrlich. Und dann, ja, steht ihr da draußen auf diesem Rathausbalkon. Das hat es auch noch nicht gegeben.
Ich glaube, auch da war gut, dass wir als Erstes raus sind, weil ich glaube, die Leute standen ja, weiß nicht, von morgens 10 Uhr, standen schon da und haben darauf gewartet, dass endlich eine Mannschaft rauskommt.
Ja.
Und wir waren ja die Ersten und die meisten haben dann, glaube ich, ihre Pyrotechnik, die sie da vorbereitet hatten, direkt bei uns verschossen. ich glaube, bei uns wurde mehr gezündet als bei den Männern. Und ich glaube, viele haben auch gesagt, dass es eventuell bei uns sogar lauter war. Einmal dadurch, dass halt, glaube ich, die Spannung so krass war. Und weil bei uns, glaube ich, weniger gefilmt wurde mit den Handys.
Ah, witzig.
Ja, deswegen waren alle so, haben nicht darauf geachtet, jetzt irgendwie nicht in die Hände zu schreien, als sie gefilmt haben.
Waren alle präsent
und das war ja für uns ganz cool.
Witzig, ja, sah auf jeden Fall mega geil aus,
ja,
glaube ich dir.
Das war wirklich krass. Ja.
Geschichte, Pauli.
Ja, das muss man sich, also das, glaube ich, wird auch ein Leben lang bleiben.
Voll. Und die letzte Frage unseres Shootouts, wofür wir uns wirklich sehr viel Zeit genommen haben, aber ist ja in Ordnung. Wenn du deinem 16-jährigen Ich einen Satz sagen könntest, Welcher wäre das?
Ich würde sagen, so etwas wie, lass dich nicht unterkriegen von Leuten, die nicht das Beste für dich wollen. Also wenn es welche gibt, die ja, dich runtermachen oder dich aufregen oder dafür sorgen, dass man viel mit sich selbst zweifelt, dass man das so ein bisschen von sich wegschiebt oder nicht an sich ranlässt, weil es wird immer Leute geben, die einem nicht das Beste wünschen und das kann
Das
man sowieso
stimmt.
nicht kontrollieren und ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist bei sich zu bleiben und einfach ja, das zu genießen, was man macht und man hat immer Leute um sich herum, die das Beste für einen wollen und darauf sich konzentrieren. Ich glaube, das würde ich mir sagen als 16-Jähriges ich.
Ja, das ist sehr gut.
Ja.
Und ich dachte gerade noch mal zurück an diese Meisterfeier. Ihr seid ja gerade auch noch Mannschaft des Jahres in Hamburg geworden. Gestern.
Ganz
Gestern?
genau, haben wir auch noch
Vorgestern. Also,
vorgestern.
what a time to be alive, girl.
Ja, wir kommen wirklich aus dem Feiern nicht mehr raus. Also das hätte wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass wir so viele Preise absahen oder so viele Sachen feiern können. Aber ja, ich glaube, gibt Schlechteres, ne?
Ja, gibt auf jeden Fall Schlechteres. Wie war
Ja.
das, diese Hamburger Gala, Hamburger
Ja,
Sportgala?
war sehr cool. Also wir hatten die Sportbild Award hatten wir am Anfang der Saison ja auch schon. Es war genau ein bisschen ähnlich, weil ja auch einfach Leute geehrt worden sind. Aber ja, es ist einfach cool, immer so Events mitzunehmen, also sich schick zu machen. Da fühlt man sich natürlich auch immer besonders. Gutes Essen gibt es meistens auch. Und
Natürlich.
ja, ich glaube, also alle diese Events, diese Ehrungen sind sehr cool und auch am Dienstag die Hamburger Ehrung war auch erfolgreich auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall für euch erfolgreich. Jetzt wird hoffentlich auch noch die Saison so für euch. Ich drücke euch natürlich sehr die Daumen. Und während du gerade hier noch so geantwortet hast, habe ich schon mal die letzte Kategorie ausgepackt. Die heißt Head Coach. Und in dieser Kategorie bitte ich immer meine neuen Team-Members einmal nochmal in sich zu gehen und uns dann zu verraten, wer oder vielleicht auch was in deinem Leben, in deinem persönlichen Leben, auch vor allem, wenn es mal stürmisch wird, um das Motto vom Montag nochmal aufzugreifen. Wer dir da hilft, wer für dich wie ein Head Coach fungiert.
ja, ich glaube, ich nehme einfach die klassische Antwort meiner Mutter. Ich eigentlich immer, wenn nach dem Spiel, wenn es schlecht war, wenn es gut war, wird die Mama angerufen und ja, dann wird einfach noch mal so alles noch mal besprochen oder auch nicht besprochen, wenn es ein blödes Spiel war. Und wenn auch Sachen mal nicht gut funktionieren, dann frage ich sie nach Rat und sie hat dann eigentlich immer eine passende Antwort für mich. Jetzt auch für dieses Interview habe ich sie auch gefragt,
Süß, ja.
was für ein Motto ich nehmen soll. Sie hatte leider keine Idee, da konnte sie mir nicht helfen. Aber ja, ich glaube, so das Verhältnis meiner Mutter sehr eng und ich bin sehr froh, dass sie mir da immer beiseite steht und irgendwie immer auch meistens nicht immer, aber meistens gute Ratschläge auch geben kann.
Wenn es nur hier für das Motto
Ja,
keinen Tipp von
das
Mutti
kann
gibt,
man
dann
dann
ist er halb
noch.
so wild.
Das kann man dann noch, ja, ist dann noch okay.
Ist sie auch Sportlerin gewesen?
Ja, sie hat Tennis gespielt und ja, Hockey.
Ah,
Also
witzig.
genau, auch eher die Ballsportarten, ich glaube Handball in der Schule auch. Das habe ich dann auch irgendwie von Mama bekommen, weil mein Vater kann absolut gar nicht mit Fußbällen oder Bällen umgehen. Der war so mehr der Läufer.
Okay.
Auch gut,
Witzig, war
ja.
deine Mom dann Hockey in Hannover?
Nee, in Leverkusen.
Ah,
Also
in Leverkusen.
die ist in Leverkusen oder hat in Leverkusen eigentlich ihr ganzes Leben gelebt und wir sind dann, als ich 4 war, auch aus Hannover nach Leverkusen in ihr Kindshaus gezogen und ja, jetzt sind die auch immer noch in Leverkusen. Ja.
Witzig, die Hockeyfamilie, always going strong.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man, ich glaube, ich habe 3 große Brüder noch und deswegen mit denen hat man dann natürlich eher Fußball gespielt und da musste man dann auch irgendwie lernen, sich durchzusetzen.
Hat ja ganz gut geklappt,
Ja.
offensichtlich.
Ja, ich
Not
glaube
too
auch.
bad. Ja, Pauli, und damit sind wir auch langsam aber sicher hier am Ende unseres Gesprächs angekommen. Aber eine Sache darfst du noch machen für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar, und du kannst es wahrscheinlich auch besonders gut, weil es ist im Grunde dein Job. Ihr dürft immer noch mal eine kleine Motivationsrede, ein Pep-Talk an alle, die diese Folge hören, geben, warum man, also und sagen, warum man immer an sich und seine Träume glauben muss und warum man nie aufhören darf, daran zu arbeiten.
Ja, ich würde sagen, man selber ist eigentlich so seine eigene oder seine sein bester Motivator, weil man ja alles kontrollieren kann, was man macht. Und ich glaube, es ist wichtig, einfach immer an sich zu glauben. Klar, es kommen immer schwierige Zeiten auf einen zu, aber die übersteht man eigentlich meistens natürlich immer. Und man sagt ja dann auch immer, ja, es war eigentlich gar nicht so schlimm, wie ich vorher gedacht habe. Und ja, man selber kann alles beeinflussen, was man macht. Und deswegen immer an sich glauben und es kommt dann meistens auch gut.
Perfekt, einmal den Bogen geschlagen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Pauli, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Daumen sind natürlich gedrückt für die nächsten beiden großen Dinger da, die beiden großen Games mit dem HSV und natürlich auch für den Rest der Saison. Hoffentlich bis bald.
Ja, und vielen Dank. Danke auch. Tschüss.